Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
Das ist alles bla bla bla, ist das doch.
Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast.
Herzlich willkommen zurück, Teil 2 mit Tim Stegmann zur Fußballnation Spanien. Hierbei From Coach to Coach. In der ersten Folge haben wir schon ausführlich über die spanische Spielphilosophie gesprochen und darüber, ob es überhaupt diese eine spanische Spielphilosophie gibt. Nicht, dass hier meine Stimme hier noch mehr versagt. Bei der hohen Qualität, die Spanien einfach in ihrem Fußball auch hat. Und zuletzt auch darüber gesprochen, welche unterschiedlichen Schwerpunkte gewisse Vereine auch legen. Und da wollen wir im Laufe der Folge auch ansetzen, wenn wir nochmal näher über die Nachwuchsförderung reden, aber ein großer Teil soll sich auch auf die spanischen Spitzentrainer und auch vielleicht die Trainer, die Hidden Talents, die vielleicht noch nicht so in der Öffentlichkeit stehen, auch nochmal fokussieren. Tim, mich würde mal interessieren, du hast ja zu Beginn der ersten Folge gesagt, dein spanischer Lieblingstrainer ist derzeit Luis Enrique. Warum?
Wenn es dir schlecht geht, guckst du einfach Luis Enrique an und dann weißt du, dir geht's gut, weil der Mann mit unfassbar viel Selbstvertrauen ausgestattet ist. Es gibt eine herausragende Doku, ich weiß nicht, ob sie in Deutschland empfangbar ist, in Spanien auf jeden Fall, die heißt Ni tienes una quasi puta idea, wo er ja bei Paris Saint-Germain begleitet wird, ich glaube in 3 Folgen, und es halt sensationell ist, mit welcher Klarheit, mit welcher Konsequenz er sein Wirken durchzieht, wie er gleichzeitig darin eine super innere Balance hat. Also gibt so Szenen, die findet man bestimmt auch bei YouTube, irgendwie Zeit ist so, jetzt muss er zumindest im Büro Sport machen, und da zwingt seine Kollegen auch mit ihm mal kurz Sport zu machen. Er geht barfuß auf dem Rasen spazieren mit einem Pariser Regen, um sich zu erden, sozusagen so mit sich im Einklang zu sein, und gleichzeitig, ja, für mich, neben der Art und Weise, wie diese Mannschaft Fußball spielt und insbesondere Fußball gespielt hat im letzten halben Jahr, kann man über den Club Paris wahrscheinlich insgesamt viel sagen, nur die Art und Weise und bei dem Umfang, in dem Fußball heute im Fernsehen ja verfügbar ist und gezeigt wird, bin ich dazu übergegangen, mir schon klar qualitative Momente rauszunehmen und rauszusuchen, um das eher zu gucken und nicht alles zu gucken. Und da gehört seine Mannschaft auf jeden Fall dazu, wenn es um die Art und Weise von Positionswechseln geht, um das Thema assoziatives Spiel. Ich habe darüber gesprochen in Folge 1 über Fußballempathie, den anderen besser aussehen zu lassen, ein Gefühl für den Mitspieler zu haben, in entstehenden Räumen zu spielen. Also das alles inhaltlich herausragend. Gleichzeitig, wie gesagt, seine Idee mit einer maximalen Konsequenz zu verfolgen, die Frechheit zu besitzen, in dem Augenblick, wo Kylian Mbappés Wechsel feststeht, zu sagen, nächstes Jahr werden wir besser spielen, und jeder sagt, puh, ist jetzt entweder ist frech oder der ist wahnsinnig, aber
steile These erstmal, ja.
Genau, keiner denkt erstmal, du hast recht, und genau, du hast recht, weil es nämlich um das Team geht und weil es nämlich ein Teamspiel ist und nicht Tennis. Und wie gesagt, deshalb habe ich Hochachtung vor diesem Trainer. Klar auch vor seinem Umgang mit all seinen persönlichen Dingen. Aber ja, da sind viele gute Sachen bei.
Bevor wir bei Luis Enrique nochmal tiefer einsteigen, denn du hast dich schon intensiv mit ihm beschäftigt. Er war Barca-Trainer, er war spanischer Nationaltrainer, aktuell bei PSG. Gerade auch gestern mit einem U19-Trainer, mit Jan Kirscher von Mainz 05 über ihn gesprochen. Er ja auch gerade, wenn man jetzt auf das letztjährige Spiel von PSG schaut, Teile des Relationismus für sich übernommen hat, also ja da nicht diese klare Struktur hat. Du musst schmunzeln, siehst du es anders, kannst du gleich auch drauf eingehen, aber eben auch diese nicht immer nur klar, diese klare Struktur 4-3-3, wie sie dann erstmal in der Startaufstellung steht beim Kicker, sondern halt auch erkannt hat, was er für Qualitäten im Kader hat. Ein Hakimi, der sehr gut quasi im Zehnerraum spielen kann, genauso gut, der aber auch eine sehr gute Breite geben kann. Ein Vitinha, der sehr gute raumgreifende Dribblings immer wieder hat und immer wieder auch nutzt quasi, mehr auf Beziehungsebene zu schauen, welche Spieler harmonieren in welchen Räumen eben auch gut. Aber jetzt Showtime für dich. Wie siehst du ihn? Wie schätzt du quasi auch diese PSG-Spielweise ein?
Erstmal möchte ich kurz zu diesem Wort Relationismus oder Beziehungsspiel ist ja nur die nächste Etikette, die versucht wird zu nutzen, um bestimmte Dinge zu beschreiben. Einer, der, um es jetzt zu sagen, in Anführungszeichen ja auch schon länger diesem Spieltrend folgt, ist ja beispielsweise auch Henrik Rydström in Malmö, wo ich auch das Glück hatte, ihn zu genau, in Malmö zu besuchen und bei ihm zu hospitieren mehrere Tage. Das ist jetzt natürlich selten so, dass der im Büro sitzt mit seinem Staff und sagt, komm, lass uns doch mal jetzt das Beziehungsspiel machen und lass uns doch jetzt mal das so machen. Sondern es gibt ja einfach gewisse Sachen, auch wenn du dich mit den Leuten unterhältst, die im Fußball seit jeher erfolgreich waren. Und das ist egal, ob wir 1954 Fußball spielen, was weiß ich, 1910 Fußball gespielt haben, klar, vielleicht noch ein bisschen eher rudimentärer, und 1990 Fußball gespielt haben, ist total egal. Oder heute, Überzahl in Ballnähe hilft dir immer. Überzahl in Ballnähe hilft dir grundsätzlich immer, weil sowohl beim Verteidigen, wir sind mehr, wir können den Ball attackieren, wir sind in Ballbesitz, ich habe mehr Anspielstationen, mein Leben ist einfacher als Ballbesitzer. Das jetzt, finde ich, insofern nichts Neues, dass in dem Augenblick, wo ich einen Pass spiele, was ein verbindender Aspekt ist, dass das immer was mit einer Beziehung zu tun hat, ist für mich jetzt auch nichts Neues. Dass wir uns idealerweise im Einklang miteinander befinden müssen und ein bisschen mehr aufeinander achten müssen. Klar, gibt es Mannschaften, klappt es mehr, gibt Mannschaften, da klappt es vielleicht weniger, aber grundsätzlich gab es in der Vergangenheit im Fußball immer mal sogenannte Traumduos oder das magische Dreieck, wo so dieses Zusammenspiel besonders gut funktioniert hat zwischen zwei Spielern oder zwischen drei Spielern. Nur wenn wir uns jetzt, es ist ja einfach nur das gleiche Konzept auf der nächsten Ebene, wenn wir uns vorstellen, das Zusammenspiel zwischen allen Spielern funktioniert extrem gut, weil alle, es gibt so ein Konzept von einem spanischen Trainer, der nennt das Supra-Überlegenheit sozusagen, Ruben de la Barrera, über den wir dann wahrscheinlich an anderer Stelle nochmal sprechen werden, der halt oder der dann das so beschreibt, die Mannschaft bewegt sich wie ein Körper. Und genau das ist ja das, was Paris jetzt in diesem Fall geschafft hat, weil auf Basis der Charakteristiken und Qualitäten von jedem einzelnen Spieler wir sozusagen das Spiel entwickeln und es dadurch schwieriger zu greifen ist für den Gegner. Weil immer dann im Fußball, wenn ich etwas mache, was quasi von Schema F abweicht, was passiert denn, wenn ich jetzt kein System aus dem Systemkatalog, den wir so kennen, spiele, sondern wenn ich mich davon total unabhängig mache, wenn ich mich grundsätzlich nur an der Ballposition orientiere, und da ist beispielsweise ein Konzept, was auch auf Barcelona zurückgeht, auf Deutsch übersetzt, die Phasenräume, also auf Spanisch heißt es Espacios de Fase, von Paco Cerullo, dann ist genau das ja eigentlich beschrieben, dass der Ball ist der Punkt, wo die meiste Energie fließt, wo die meiste Aufmerksamkeit ist und alle anderen positionieren sich in Abhängigkeit dazu. Das kann ich sowohl offensiv sehen als auch defensiv sehen, weil in Ballbesitz, wer kann auf den Ball eingreifen, genauso gegen den Ball, wer kann den Ball attackieren, wer ist dann im nächsten Umkreis eine unmittelbare Anspielstation, eine unmittelbare Hilfe und wer kooperiert durch seine nächste weitere Position, weil er etwas weiter weg ist oder sie und dadurch aber möglicherweise entweder Gegner bindet, schon Gegner bedroht, schon die übernächste Aktion dabei sein kann und dass es eben nicht darum geht, die Parkuhr zu sein im 4-3-3 als Spieler mit jetzt zwangsläufig weißen Schuhen und dann überrascht zu sein, wenn der Ball mal in die eigene Richtung fliegt, sondern wenn ich diese Position gebe, dann schon mit der maximalen Intention etwas Nächstes zu schaffen, um darin dann dabei zu sein. Und was mich an diesem Spiel eben begeistert, ist genau diese Flexibilität, diese Art von Positionswechsel, die eben nicht mechanisch oder automatisiert passieren, sondern immer in Abhängigkeit zu und dadurch eine unendliche Zahl an Möglichkeiten jedes Mal entsteht und es dadurch schwieriger zu greifen ist. Ich hatte den Eindruck, wenn wir jetzt über die letzten Spiele auch sprechen, beim Weltpokalfinale, dass es ist dann nicht unüblich, wenn quasi in den ersten 10 Minuten eine Mannschaft erstmal Zeit benötigt, sich zu sortieren und quasi anzupassen an die Gegebenheiten, die der Gegner stellt. Und dann gab es ja einen Moment, wo sie durchaus auch besser im Spiel waren, aber es dann aus verschiedenen Gründen nicht geschafft haben, in ihren Flow darin dann zu kommen. Und das ist auch ein Risiko, wenn es schön aussieht oder wenn es klappt, dann sieht es schön aus und alle sind begeistert. Wenn es nicht klappt, dann ist es so, man kann sich das vorstellen, wie ein kleines Körnchen Staub ist im Getriebe und das sorgt dafür, dass nicht mehr alle ineinander greifen können und dass wir eben, der Pass ist nicht mehr perfekt getimt, er ist genauso auf den falschen Fuß oder vielleicht eine Millisekunde zu spät und dann ist Harmonie gestört sozusagen. Also es ist aus meiner Sicht eine sehr anspruchsvolle Art, Fußball zu spielen. Und gleichzeitig, wie gesagt, begeistert es mich, weil ich es auch zutiefst ästhetisch finde und weil ich auch denke, dass es Mannschaften Spaß macht, wenn jeder einzelne Spieler das genießt, was er tut und selber zum Vorschein kommt. Weil am Ende des Tages, wir haben jetzt kurz, also ich springe gerne, aber weil es jetzt an der Stelle gut passt, in Valencia habe ich den Scout getroffen, der David Silva verpflichtet hat, Carlos Soler, alle Top-Spieler, die aus dieser Akademie hervorgegangen sind. Und ich habe ihn nach seinen Talentkriterien gefragt. Und er hat gesagt, für ihn ist ein guter Spieler, der andere besser macht, der es schafft, andere besser aussehen zu lassen. Das ist, also klar, Technik und so weiter ist auch alles wichtig. Und diese Eigenschaft ist wichtig. Und wenn wir uns jetzt angucken, wie wir bisher Talente begutachtet haben oder anschauen, dann sind wir schnell bei Physis, also jemand muss schnell sein, jemand braucht eine gute Mentalität, das ist in Deutschland besonders wichtig, Technik, Taktik und dann vergessen wir natürlich, Andres Iniesta hatte ja gar keine Mentalität oder Xavi oder wie sie alle heißen, natürlich hatten die auch Mentalität, nur die hatten halt darüber hinaus noch mehr Sachen und genau darum geht es dann eben auch, wenn man Spieler anschaut und das, da kann man diesen Paris-Kader eigentlich ganz gut nehmen, dann sind da schon sehr viele Spieler, Vitinha an der Spitze, die es schaffen, andere besser aussehen zu lassen, eigentlich anderen einen Mehrwert zu bieten. Und das ist durchaus auch etwas, was aus meiner Sicht zutiefst ein Teil der Seele des spanischen Spiels ist.
Es ist interessant, gerade unter dem Aspekt, den du eben angesprochen hast. Ich würde aber definitiv nochmal zurückgehen zu den Trainern generell, denn mich bewegt die ganze Zeit eine Frage und zwar, hast du eine Erklärung dafür, dass Spanien so viele Spitzentrainer im Fußball hat? Denn es gibt ja Nationen, große Fußballnationen wie England und Frankreich, die das nicht geschafft haben. Denn ich habe mich das vor allem unter dem Gesichtspunkt gefragt, weil ich finde, du hast dich natürlich jetzt näher mit dem beschäftigt als ich, aber ich finde, dass sich diese Spitzentrainer in Spanien doch die meisten sehr voneinander unterscheiden auch und man nicht irgendwie eine Schablone drauflegen kann und sagen kann, ja, das ist ein spanischer Trainer, sondern das sind unterschiedliche Prägungen auch drauf. Aber hast du dafür eine Erklärung, warum das in Spanien so gut ist?
Erklärung habe ich nicht, eine Idee habe ich. Also einerseits, klar ist es, wir können die Frage oder uns der Frage versuchen, von zwei Seiten zu nähern. Das eine ist die strukturelle Seite, dass es in Spanien lange Zeit üblich war und das gibt es noch nach wie vor. Jetzt hat sich es ein bisschen verändert. Wenn wir auf die Trainerausbildung gucken, dann gibt es einerseits eine Trainerausbildung, die vom Verband stattfindet, die ganz normal diese UEFA-Lizenzen hat, die natürlich ein bisschen in einer anderen Art und Weise umgesetzt werden. Beispielsweise dauert die B-Lizenz auch ein Jahr. Wir sind zum Beispiel jetzt in Hamburg gerade mit dem zweiten B-Lizenzkurs gestartet. Ein Jahr wäre ziemlich hart für die Leute, glaube ich. Aber wie auch immer, das ist dann nochmal in dem Detail auszustaffieren. Das heißt, es gibt einerseits diese Kurse und es gibt quasi etwas Paralleles. Das heißt, Nivel 1 als Level 2, Level 3. Was im Prinzip vom spanischen Ministerium vorgegeben ist, wenn du Fußball in der Schule unterrichten möchtest, dann brauchst du so etwas. Innerhalb von Spanien kannst du ist es nicht wichtig, eine UEFA-Lizenz zu haben oder ob du Level 1, 2 oder 3 hast. Du kannst damit arbeiten. Nur wenn du in einer UEFA-Competition bist, dann brauchst du auch eine UEFA-Lizenz, entsprechend die Äquivalente. Also theoretisch, wurde mir gesagt, ist es möglich, mit Level 3 in La Liga zu trainieren. Aber wenn du dich dann für die Europa League qualifizierst, bräuchtest du eine Pro-Lizenz, also eine UEFA-Lizenz. Dieser strukturelle Umstand führt dazu, dass dieses Thema Level 1, 2, 3 wird überall in Spanien angeboten. Es gibt private Anbieter, es gibt Anbieter, die, wie gesagt, vom Ministerium und so weiter. Das ist jetzt auch nicht Vogelwild und Wildwuchs, sondern sind schon auch Sachen vorgegeben. Nur das führt natürlich dazu, dass wenn wir uns jetzt angucken, Möglichkeiten, also ich schaffe Möglichkeiten für Leute, eine Trainerlizenz, eine Mindestqualifikation zu haben. Dann gibt es extrem viele Menschen in Spanien, die also so ein Mindestmaß an Qualifikation haben. Es gibt, ich habe Leute bei Real Madrid kennengelernt, die haben, wie gesagt, die arbeiten da seit 2 oder 3 Jahren und die machen jetzt halt ihre UEFA-C-Lizenz, aber die haben schon Level 3 seit, ich weiß nicht, x Jahren. Und das ist, also kann man sich auch mal reinziehen, Level 3 war eine Zeit lang so, bevor es diese UEFA-Reform gab, wenn du Level 3 Trainer warst und ein Profi-Angebot im Ausland hattest, heißt angenommen, ein Cheftrainer hat dich mitgenommen nach Zypern, zu Apoel Nicosia als Co-Trainer und dafür brauchst du vielleicht die Pro-Lizenz, dann wurde dieses Level 3 in die UEFA-Pro-Lizenz umgewandelt. Das heißt, die Anzahl an Trainerinnen und Trainern, die mit einer Qualifikation oder die mit der höchsten Qualifikation rumlaufen, ist riesig. Das heißt, es passiert im Prinzip was Umgekehrtes. Ich bin kein Wirtschaftsmensch, deshalb will ich eigentlich nicht so sehr in dem Duktus des Marktes sein oder sonst was. Nur es passiert natürlich was Umgekehrtes, was jetzt gerade hier passiert. Anstatt dass Leute ferngehalten werden von Ausbildungsstufen durch viele Ausgaben, durch viele Hürden, passiert das Gegenteil. Jedem oder jeder kann diese Level-3-Ausbildung, als ich vor 2 Jahren oder 3 Jahren nachgeguckt habe, hat die 1200 Euro gekostet. So, jeder kann googeln, was jetzt eine Pro-Lizenz hier kostet. Also, wie gesagt, es ist verfügbar. Das heißt, die Anzahl von qualifizierten Trainerinnen und Trainern ist grundsätzlich höher. Das bedeutet auch, weil es mehr Leute gibt, die ja in einem Wettbewerb zueinander stehen, müssen die ja besser sein. Ich muss mich irgendwie abheben. Das bedeutet auch wiederum, dass es extrem viele Leute gibt mit Zusatzqualifikationen. Es ist nicht unüblich, dass dort jemand noch einen Master hat. Deshalb kann man in Spanien, wie gesagt, ja auch Master im Fußball machen. Ich habe 2 gemacht. Nur, das ist sozusagen da etwas relativ Normales, dass ich nochmal mein Profil schärfe. Darin, ich bin Fußballtrainer und jeder Athletiktrainer, der dort rumrennt, ist vor allem erstmal Fußballtrainer und hat dann eine zusätzliche Qualifikation auch im athletischen Bereich als Preparador Físico. Also erstmal als Grundvoraussetzung. Wie gesagt, das führt erstmal dazu, dass mehr Leute dort vorhanden sind, die in einem Wettbewerb stehen, wenn es darum geht, ich möchte gerne irgendwo trainieren. Und dass natürlich die grundsätzliche Kultur auch eher darin besteht, seit jeher sich etwas mehr mit dem Spiel an sich und mit dem Spiel gemäß von Vorteilen und Fußballspezifik auseinanderzusetzen. Was sicherlich auch nochmal in den letzten Jahren oder in den letzten 20 Jahren mehr zugenommen hat, als es in den 20 Jahren davor war. Also wenn wir jetzt sagen, okay, ab 2000 und so weiter, hat auch das sicher dort eine andere Fahrt aufgenommen. Und dann kann man sagen, dass aus diesem Schmelztiegel verschiedene Trainerinnen und Trainer entstehen. Und klar, aus dieser einen Region im Baskenland rund um San Sebastian sind es natürlich nochmal besonders viele mit Emery, mit Xabi Alonso, mit Mikel Arteta. Xabi Alonso und Mikel Arteta vielleicht immer auch nochmal Sonderfälle, weil selber absolut herausragende Spitzenspieler gewesen. Genauso Unai
und
Emery.
Und bei Alonso ja, glaube ich, auch der Vatertrainer war, ne? Bei Alonso.
Perico war auch Trainer. Das ist eine Fußballfamilie. Gibt eine lustige Anekdote, weil wie sie sozusagen aufgewachsen sind, sein Bruder und er, dass dann das Stadion in San Sebastian neu gebaut wurde und es war quasi eine Baustelle, die war noch offen, aber der Platz war schon da und dann haben er und seine Freunde quasi das Eröffnungsspiel für sich selber da gemacht, weil sie sich heimlich auf die Baustelle geschlichen haben und da dann erstmal gekickt und gezockt haben. Aber also wie gesagt, Fußball als zentrale Bedeutung dafür in jedem Fall in dieser Familie. Mikel Arteta, Jugendfreund schon von Xabi Alonso. Genauso aber gibt es auch Adoni Iraiola, der zwar auch eine gewisse Spielerkarriere hat, aber dann als Trainer bei Rayo Vallecano war, jetzt bei Bournemouth ist in England auch.
Bournemouth, ne? Ja.
Dann der ehemalige Trainer von Real Sociedad, selber kommt ja auch aus der Region. Also es gibt schon einfach extrem viele, die dann aus der Region kommen, aus Katalonien kommen, was, wenn wir uns jetzt die Region betrachten, auch nochmal damit zu tun hat, einerseits, wie wird in Regionen Fußball gespielt, dafür reden, oder darüber reden wir dann vielleicht später noch einmal in dem Schwenk, aber was dann auch damit zu tun hat, ja, die Coaches kriegen eine Grundlage, die etwas damit zu tun hat mit Wissen über das Spiel und haben dann darin eine gewisse Freiheit, ja, bestimmte Akzente zu setzen. Und gerade die baskischen Trainer haben ja auch den Ruf, extrem anpassungsfähig zu sein auf das, was sie vorfinden, was eigentlich auch Hand in Hand geht mit der Kultur, wie dort dann gelebt wird, weil das auch viel mit Anpassungsfähigkeit zu tun hat, weil es viel in dieser Kultur mit Verbindlichkeit, Arbeit und Fokus und aber auch bei sich sein zu tun hat und Bescheidenheit. Und all diese Aspekte sind ja dann, okay, ich bin jetzt Trainer, ich komme irgendwo hin, ich bin nicht der Künstler Katalane, um es zu überzeichnen, der sagt Thiago oder nix, sondern ich gucke, wen ich habe und ich versuche, das funktional zu lösen. Und Katalonien eben dann als Region, was mehr künstlerischen Einschlag hat, was mehr ästhetischen Anspruch auch hat, was, wenn man sich auch wieder die Umweltbedingungen anguckt, Katalonien ist die Region mit den kleinsten Elverfeldern in Spanien. Das heißt, wenn du dir vorstellst, es wird relativ früh schon auf Elverfeld gespielt. Die sind genauso wahnsinnig wie wir, jeder will gewinnen. Die spielen auch da dann sozusagen so in Stadtteilen gibt es aber auch schon so kleine Kunstrasenstadien, das heißt auch schon die jüngeren Mannschaften, stell dir vor, eine U13, eine U14 spielt auf Elverfeld im Stadion. Gleichzeitig wissen wir alle, verteidigen ist leichter als angreifen, raumorientiertes Verteidigen auf einem engen Platz hast du erstmal Stress mit. Bedeutet natürlich, wenn du gewinnen willst, dann musst du Lösungen finden auf engem Raum, auf engem Platz. Also nicht nur enger Raum, der ohnehin eng ist, weil die gut verteidigen, sondern der Platz ist auch noch verdammt eng und da muss ich trotzdem durchkommen und muss Lösungen finden dafür, fußballerisch, um erfolgreich zu sein. Das heißt, am Ende des Tages eigentlich etwas, was vollkommen zu Recht ja auch negativ behaftet ist, eine zu hohe Erfolgsorientierung im Jugendbereich, sorgt trotzdem dafür, dass taktisch gesehen eine Notwendigkeit besteht, mehr Lösungen zu finden. Und wie gesagt, innerhalb von diesen ganzen Einflüssen entsteht dann diese vielfältige Zahl von Trainern.
Ja, wir können das auf jeden Fall mitnehmen. Du hast gesagt, die Grundlage ist geschaffen, indem halt man nicht auf Verknappung bei der Trainerausbildung setzt und man quasi wie in Deutschland das High-Level nicht mehr so wirklich erreichen kann als normalsterblicher Trainer, jetzt vereinfacht gesagt, in Spanien. Eher Gegenmodell, viel Wissen, viel Know-how als Grundlage plus Freiheit und dadurch ergibt sich das dann, dass du ja quasi dich von deiner Konkurrenz abheben musst und dann in deiner Freiheit ja auch eine Detailversessenheit reinsetzt und das war das Wort, was mir noch hängen geblieben ist, auch aus unserem Vorgespräch, was dir so imponiert hat, die Detailversessenheit in der Auseinandersetzung mit dem Spiel und das gilt sicherlich für sehr, sehr viele Trainer in Spanien. Xabi Alonso ist einer davon. Du hast dich, wie gesagt, in Form deines Buches sehr, sehr intensiv mit ihm beschäftigt. Direkt am Anfang sieht man schon ein Bild von ihm, wie er rumspringt auf dem Platz. Damals noch als Zweitmannschaftstrainer von San Sebastian, als er den Klassenerhalt in der zweiten Liga geschafft hat. Nee,
das war nicht Klassenerhalt. Es war einfach Last-Minute-Siegtreffer gegen Fuenlabrada.
Siegtreffer.
Ja, ja. Es war 19. gegen
genau, 20. und da die... Die Connection zu Leverkusen habe ich da schon gelesen. Aber welche Details sind es denn, die Xabi Alonso ausmachen?
Okay.
Schwierige Frage.
Klar,
wo fängt man da an?
Dafür bist du da, ne, oder? Also Xabi Alonso ist jemand, der ist ganz interessant, in früheren Interviews schon gesagt hat, sein Fußball soll Rock'n'Roll auch eher sein als Jazz. Das ist ganz interessant, weil das natürlich auch nochmal eine andere Dynamik erzeugt. Wenn wir über Details sprechen, dann geht es trotzdem darum, dass ihm wie vielen und klar als Mittelfeldspieler Kontrolle extrem wichtig ist. Es gibt Aussagen von ihm, wo er selber über sich ja auch als Spieler spricht und sagt, naja, wenn ich selber der beste Spieler auf dem Platz war, dann habe ich alles falsch gemacht, weil ich es nämlich nicht geschafft habe, dass der Stürmer gut aussieht, dass die Elf gut aussieht, die Sieben, wie auch immer, meine Mitspieler in Szene zu setzen und genau dieses Thema mit einer Intention Fußball zu spielen. Wenn wir jetzt auf verschiedene taktische Konzepte gehen, dann sind es nicht taktische Konzepte, die zwangsläufig Xabi Alonso exklusiv sind, aber sondern die du bei spanischen Trainern sehr viel wiederfindest, nur die er jetzt in der Phase bei Bayer Leverkusen extrem viel genutzt hat. Das eine ist es gibt auf Spanisch den Begriff ganar espaldas, also Rücken gewinnen, was ja schon mal erstmal auch ein sehr schönes Bild ist, weil als Spieler habe ich schon mal den ersten Sieg davongetragen, weil ich in einer guten Position bin. Es gibt oder was dann eben bedeutet, ich attackiere den Rücken des Gegners, bin im Rücken des Gegners so anspielbar, dass ich den Gegner ausspielen kann. Ich kann dafür, das bekannteste Konzept ist wahrscheinlich dann von De Zerbi, wo die zentralen Mittelfeldspieler den Stürmern so sehr im Rücken folgen, um dann die Pressinglinie sozusagen direkt zu überspielen. Was ein spanisches Konzept ist, was sozusagen Schatten verfolgen heißt. Also ich laufe dem Deckungsschatten nach meines Gegners und zeige mich dann darin. Und im Spanischen hat der Begriff Perfil, heißt übersetzt Profil, aber er ist viel reicher, dieser Begriff, als das deutsche Wort Profil, weil Perfil bedeutet nicht nur wohin gucke ich, sondern und wohin ist meine Orientierung, sondern auch wie ist meine gesamte Körperhaltung ausgerichtet. Weil diese Körperhaltung, wir würden es dann beschreiben mit, ich stehe offen oder ich stehe geschlossen. Aber in dem, wie ich offen stehe oder geschlossen stehe, ist meine Orientierung gleichzeitig auch noch wichtig und sozusagen das nächste, was ich machen will. Oder täusche ich vielleicht eine geschlossene Stellung vor und schaffe es, den Ball durchlaufen zu lassen und mich zu drehen. Wer es dann vielleicht gesehen hat, ein super Beispiel ist das Tor von Aitana jetzt zuletzt im Halbfinale, wo sie den Ball tatsächlich bekommt und durchlaufen lässt und sich direkt dreht, also die Dynamik des Passes mitnimmt in dem Augenblick, dann gibt es viele Momente, wo entweder 1 gegen 1 auf der letzten Linie hergestellt wurde, auch nochmal durch Frimpong, der reingekommen ist, Boniface sowieso, und darüber wird ja entweder Gleichzahl geschaffen, vielleicht sogar zum Teil Überzahl geschaffen, oder wir haben einen qualitativen Vorteil, wenn ich jemanden wie Boniface am 16er anspielen kann und der dreht sich um, dann sind das alles Sachen, die innerhalb dieses Spielkonzepts stattfinden und gleichzeitig in der Detailversessenheit, Florian Wirtz hat es dann zu der Zeit mal so beschrieben, naja, der Trainer sagt ihm dann schon, in welchen Räumen er sich eher positionieren soll. Und das können ja, bezogen jetzt auf diesem Spitzenniveau, was die Bundesliga ist, ein Unterschied von 5 Metern sein. Aber wenn ich eher 5 Meter weiter links oder 5 Meter weiter rechts häufiger die Kugel kriege, sorge ich für mehr Schaden beim Gegner. Es gibt andere Grundintentionen quasi, die im Spanischen mit Hacer daño beschrieben wird. Also ich will beim Gegner Schaden anrichten und alle meine Aktionen, die ich als Spieler mache, folgen diesem Ziel. Ich möchte gerne den Ball kriegen, um etwas beim Gegner zu provozieren, auszulösen, den Gegner vor Probleme zu stellen. Und all diese Themen verbinden sich dann darin, in einem kontrollierten Spiel, in einem vertikal orientierten Spiel, in einem Spiel, was Gegner überspielt, wo Bayer Leverkusen extrem oft herausragend gut positioniert war, außerhalb des Zugriffs von Gegenspielern, nicht immer in Überzahl, aber darüber Spielfortschritt erzeugen konnte, vielfältig die Box bespielen konnte und dann in der Konsequenz auch eine Vielzahl von Abschlüssen generieren konnte, was logischerweise in der Konsequenz habe ich viele Torabschlüsse, fällt auch irgendwann einer rein und dann entsteht diese selbsterfüllende Prophezeiung und diese Dynamik, die bisweilen ja unerklärlich ist, aber die ja genau zu Leverkusen dann geführt hat, dass wenn wir ein gutes Spiel machen und eigentlich alles gut machen und nur das Tor fehlt, wir beharrlich diesen Weg weitergehen und nicht plötzlich unser gutes Spiel auf den Kopf stellen müssen, weil das Tor wird dann schon fallen. Nur das hat dann, wie gesagt, auch nochmal was mit tiefergehender Psychologie zu tun, die ich glaube oder ich hoffe auch vielleicht sogar im Fußball immer ein bisschen unerklärlich bleiben wird.
Du hast jetzt verschiedenste Aspekte und Details angesprochen, die vor allem auch eben dieses Leverkusen-Spiel geprägt haben. Du hast Xabi Alonso jetzt schon lange beobachtet. Ich habe es eben schon angesprochen, schon in seiner Zeit als Zweitmannschaftstrainer bei Real Sociedad. Welche Grundelemente hat er sich denn auch aus dieser Zeit bis heute aus deiner Sicht beibehalten?
Schon damals gab es die Dreierkette, die es dann auch in Leverkusen gab und die es mittlerweile sogar in Madrid gab. Ich muss dazu gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass das in Madrid tatsächlich auch der Fall sein wird, weil ich glaube oder gedacht habe, dass dieser Club in den Teilen dann so konservativ ist, dass man das dann da nicht macht. Und es spricht natürlich für seinen Mut und seine Stärke, das trotzdem zu tun, weil er davon überzeugt ist, weil die Dreierkette ihm bestimmte Winkel gibt, um das Spiel fortzusetzen. Wir haben das Thema, dass Leute zwischen den Linien gut positioniert sind. Im Spanischen sind es sogenannte Quadrate. Das Quadrat bildet sich durch die Mittelfeldreihe und die Abwehrreihe und durch den Zwischenraum, der entsteht durch die Mittelfeldspieler und Abwehrspieler, der wie ein Quadrat aussieht. Also wieder ein Beispiel für sehr bildliche Sprache, dass sich dort positioniert wird, dass dort vielleicht auch mal zwei Spieler auftauchen, die dann Überzahl bilden. Das fand da auch statt. Natürlich andere Spielerprofile, die wieder etwas leicht anderes brauchten, um selber gut auszusehen und um darüber dann erfolgsversprechende Momente herzustellen. Das heißt, innerhalb dieser Grundintention, wir wollen aus Dreierkette heraus, wir haben für uns so eine Grundanordnung, die 3-4-3-lastig ist, weil wir denken, dass diese Grundpositionierung erfolgsversprechend ist und uns mehr Möglichkeiten gibt, darin dennoch Flexibilität zu haben, einerseits durch das Wer, also wer ist in welchem Raum, und durch die Dynamik, dass sich diese Positionen auch durchaus verändern dürfen, weil natürlich die Charakteristiken eines jeden Spielers Einfluss haben auf die Möglichkeiten, die wir haben, auf das erfolgreiche Zusammenwirken, und gleichzeitig die Grundräume dann ja auch entstehen und nicht nur fest sind, sondern ich glaube, es ist auch ganz wichtig, den Begriff oder die Idee einer Formation oder eines Spielsystems als Startpunkt zu sehen und nicht als fixen Endpunkt, sondern es ist ein Startpunkt für jeden Spieler, von dem heraus ich mich dann weiterentwickeln kann und wo ich dann in Abhängigkeit zur Spielsituation natürlich auch mal diesen Raum verändern darf.
In Form seiner Tätigkeit auch als Zweitmannschaftstrainer ist er logischerweise auch Ausbilder gewesen. Im Profibereich nehmen einige Trainer das noch mit an, teilweise des Kontextes geschuldet, des Vereins, der zu viel Druck gibt, vielleicht aber auch, weil man sich selbst zu sehr unter Druck setzt. Verliert so ein bisschen den Fokus auf Ausbildung als Profitrainer. Wie siehst du aber generell auch, wenn man da so einen Quervergleich zieht, ihn in dieser Rolle des Ausbilder, des Bessermachers? Wie schafft das, diese Spieler besser zu machen?
Ja, muss man immer vorsichtig sein, weil es ja trotzdem die externe Perspektive bleibt von mir, weil ich ja nicht links daneben stehe und das 1:1 nachvollziehen kann. Nur es ist schon, denke ich, ganz klar, dass wenn Spieler, und das ist total levelunabhängig, mitbekommen, dass sie durch Hinweise vom Trainer vielleicht plötzlich mehr sehen, mehr wahrnehmen können im Spiel, als sie vorher wahrgenommen haben, es ihnen leichter gemacht wird, weil sie bessere Positionen, besseren Zugang haben, sich besser vorbereitet fühlen, dann entsteht ja automatisch eine Verbesserung. Das heißt, wenn ich jetzt auch im Austausch mit Leverkusen war, was natürlich in der Startphase in Leverkusen auch eine große Rolle gespielt hat, war das Thema Boxverteidigen und insgesamt eine andere Stabilität im Verteidigen zu haben. Und wenn ich darin dann sehr, kann sich ja jeder vorstellen, sehr penetrant bin, immer wieder in den Situationen bin, meinetwegen Ball von außen, und wie bist du jetzt positioniert als Innenverteidiger? Wie ist deine Körperhaltung? Bist du orientiert zu den Stürmern? Wo sind die Stürmer? Die Stürmer bewegen sich permanent. Wie sind deine Hände? So, dass ich idealerweise kein blindes Handspiel kassiere. Diese Sachen, da lebt sozusagen einerseits so diese Passion und diese Leidenschaft, die dann der Coach reingibt, und gleichzeitig merken dann darüber die Spieler ja auch, oh, aber es hilft ja, weil ich schaffe ja mehr Bälle zu verteidigen, wir kassieren weniger Tore. Also natürlich ist es immer im Einklang mit, ich brauche auch dann das Erfolgserlebnis und die Bestätigung davon, dass so etwas ist. Und dann ist es sicherlich auch nochmal ein Unterschied, wenn jemand, der alles in seiner Karriere gewonnen hat, wie Xabi Alonso das sagt, wir beide können das Gleiche sagen und wir brauchen wahrscheinlich nochmal 1-2 Argumente mehr, weil wir eben nicht diese Spielerkarriere im Background haben, und trotzdem lebt es davon, dass man dann auf diese Details achtet, die, wie gesagt, vielfältig sein können, die was mit Körperstellung zu tun haben, die manchmal auch was damit zu tun haben, wenn wir, es gibt Szenen von, also auf Ballbesitz schauen, und es gibt Szenen von Granit Xhaka, wo Er es schafft, seine Körperhaltung sozusagen so zu verdecken, seine Intention zu verdecken, wohin der nächste Pass gespielt wird. Das passiert viel über die Hüfte und die Ausrichtung und darüber zu fintieren, also über Blick und Hüfte zu fintieren, darüber meine Intention zu verdecken gegenüber dem Gegner, der sozusagen, wohin ich spiele. Das ist ein Konzept, was in Barcelona Kontrakommunikation genannt wird, weil sozusagen gegen den Gegner kommunizieren und ich versuche, meine Gedanken zu verbergen und zu verdecken, dann ist es ja auch was, wo wir sagen, wir kommen jetzt zurück aufs Rondo. Im Rondo kann ich das total gut trainieren. Im Rondo kann ich das ja auch mal einfordern, zu sagen, naja, es wäre jetzt schon gut, wenn, gibt so den Satz, den mein Trainer immer gesagt hat, ja, den Pass konnte ich ja gestern schon in der Zeitung lesen, so, weil es halt so klar war. Und genau eben das Gegenteil zu schaffen und dann darüber auch mal zu zocken. Und ich glaube auch, dass genau wir dahin kommen, das Zocken, das macht ja auch den Spielern Spaß, weil das ist doch der Grund, warum jeder angefangen hat, Fußball zu spielen, ist doch Fußball spielen, ist doch Zocken. Ich will doch was schaffen, ich will doch Tore schießen, ich will das doch genießen, ich will was zusammen mit meinen Freunden erleben. Und ich meine, wenn du einen ehemaligen Spieler fragst, was vermisst du am meisten, dann ist es nicht das Training, dann ist es die Kabine, es ist die Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft auch auf den Platz zu bringen und das, ja, einzuatmen und diese Momente gemeinsam zu haben, glaube ich, ist das Schönste, was es gibt. Und dementsprechend sorgen diese Details ja auch dafür, ich darf zocken, jemand gibt mir nochmal ein Detail, wie ich besser zocken kann, wie ich länger Zeit am Ball habe und wie wir, ja, wahrscheinlich ja Spiele gewinnen. Und darum geht es im Profibereich, nur um Spielegewinn.
Definitiv, daran wird am Ende sich jeder Profitrainer messen lassen. Ich glaube, wir könnten jetzt noch über eine Stunde locker über Xabi Alonso im Detail reden, aber unsere Zeit ist ja leider begrenzt. Deine Zeit ist begrenzt, meine und auch die unserer Zuhörenden. Daher würde ich gerne noch mal einen Schritt weitergehen. Und zwar, wir reden ja oft über das Verständnis vom Trainersein. Also, wie sieht sich ein Trainer selbst? Und da gibt es ja immer den großen Unterschied, den man sonst auch in der Literatur liest, zwischen der Definition eines Trainers und der Definition eines Coaches, also eines quasi Wegbegleiters, der einem Spieler hilft. So wie ich es verstanden habe, oder so wie ich es für mich begriffen habe, kann man ein bisschen pauschalisieren, wie dieses Verständnis vom Trainersein in Spanien ist,
Ich
was die
glaube nicht.
Grundaufgaben, die Grundintention ist?
Ich glaube, innerhalb dieses Modells, was ja auch ein Referenzmodell innerhalb der Trainerausbildung ist, bei uns und insgesamt beim DFB, diese Rolle einzunehmen von Trainer, ich bin etwas direktiver und Coach, ich bin eher derjenige, der mit Fragen arbeitet, ist, glaube ich, auf spanische Trainer nicht zwangsläufig so zu pauschalisieren. Ich glaube, dass übergeordnet, glaube ich, dass es für Coaches wichtig ist, beides zu beherrschen. Also für Trainerinnen und Trainer ist es wichtig, zu wissen, jetzt ist der Moment, da braucht die Mannschaft Klarheit und Führung. Und jetzt ist der Moment, wo wir entwickeln können, wo ich eben über Fragen und über das Coachen und das Begleiten des Prozesses da mehr Momente generieren kann. Und logischerweise innerhalb des Ausbildungsprozesses von Spielerinnen und Spielern, wo es um Entwicklung geht, ist das Thema Coachen durch Fragen und durch Einbeziehen der Spielerinnen und Spieler viel, viel wichtiger als das Thema direktiv. Und da gibt es aber schon auch sehr viele Details innerhalb des spanischen Fußballs, die was mit quasi unter der Überschrift haben, pädagogischer Austausch mit dem Spieler, wo es darum geht, die Perspektive zu verstehen, die Meinung nachzuvollziehen, die Gefühle, die jemand in der besonderen Situation hatte, warum hat jemand so entschieden? Also mehr sich dem widmet, den Spieler oder die Spielerin zu verstehen, die Aktion zu verstehen und dann über Fragen den Fokus vielleicht neu auszurichten, weil am Ende des Tages geht es ja genau darum, warum hast du dich meinetwegen in der Situation entschieden, den Ball prallen zu lassen? Ja, weil du nicht die Information hattest, dass du dich aufdrehen kannst. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann muss ja der Passgeber, muss dir ja sagen, dreh. Ja, aber was kannst du denn selber tun, um das zu machen? Ja, ich könnte mich umdrehen. Okay, probier das mal aus. So, und dann gibt es die nächsten drei Situationen und wie hat das geklappt? Hat Not geklappt, hat nicht geklappt? Nee, hat nicht geklappt. Warum denn nicht? Na, ich laufe immer geschlossen darauf zu. Okay, wie kannst du denn anders darauf zulaufen? Okay, ich mache jetzt meinetwegen Bogen oder ich achte darauf, dass meine Schultern, es gibt so dieses Thema Schultern zwischen den Pfosten, also eine Schulter zeigt zu meinem Tor, andere Schulter zeigt zum anderen Tor. Wenn du so stehst, dann stehe ich immer offen. Super, dann siehst du schon viel mehr. Probier das aus, hat jetzt geklappt. Ja, super, hat geklappt, perfekt. Und idealerweise schaffe ich es dann auch, weil Emotionen besonders wichtig sind, auch im Lernprozess. Genau diesen, man spricht von somatischen Markern, zu setzen, heißt, in dem Augenblick, wo ich eine erfolgreiche Aktion habe, das gut gemacht habe, dann bin ich als Trainer natürlich voll dabei und feiere das und lobe das, weil das dann zwar gut, ich habe was gelobt bekommen, das sollte ich also wieder machen. So, und am Ende des Tages ist es sehr vielleicht profan mitunter, in dem Bereich, aber es lebt schon sehr davon, in diesem Austausch zu sein, auch in diesem Austausch möglicherweise durch Video zu sein, und gleichzeitig als Trainer erstmal nicht in erster Linie zu werten, sondern erstmal herauszufinden, was denkt denn eigentlich mein Gegenüber und dann zu gucken, vielleicht kann ich sogar was davon lernen, weil ich auch gerne im Zweifelsfall sage, ich weiß nicht, ob ich schlauer bin als meine Spieler, weil die Spieler können das spielen. Ich kann es nicht spielen, ich kann es begleiten. Ich kann helfen, aber ich bin nicht derjenige, der, wie gesagt, Tore schießt.
Ich musste im Laufe dieser Folge, aber auch der letzten Folge öfter mal schmunzeln, weil als du gewisse Aspekte wie den jetzt mit diesem Austausch mit den Spielern und mehr in diese Spielerperspektive denken, als auch im ersten Teil, als es darum ging, im Baskenland, was so eine Besonderheit ist, dass man quasi den Spielern, ja, versucht raus aus dieser Konsumhaltung zu bekommen, dass sie quasi Manager ihrer eigenen Karriere werden sollen.
Wie Louis
Und
gesagt hat.
ich in etwas anderen, wie Loic Favet es gesagt hat, wie er genau in den letzten Podcast-Folgen von Staffel 2 bei mir gesagt hat, ich gemerkt habe, ah, okay, jetzt weiß ich, wo diese Strömungen bei ihm herkommen, die er quasi so in seine Trainerphilosophie übernommen hat, adaptiert hat, was er gut fand bei all seinen Hospitationen und dann scheinbar auch im Baskenland gut unterwegs gewesen. Also wer da reinhören will, es müsste Folge 49 und 50 gewesen sein, die letzten Folgen von Staffel 2. Sehr, sehr interessant. Gut, ihr kennt euch ja dann auch gut durch die Hamburger Connection.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ohne jetzt zu sehr Schleichwerbung zu machen, aber die Zahl der Coaches, die auch in Berührung mit dem Hamburger Fußballverband dann sich gut weiterentwickeln konnten, ist schon beträchtlich. Und Loic ist sicher einer davon, der, indem wir dem Club von Eimsbüttel und dann ja aufgebaut hat und so sicher auch viel im Austausch war mit meinem Kollegen, dass einfach eine sehr fruchtvolle Beziehung war, gleichzeitig Stützpunkttrainer war, auch eine Auswahlmannschaft mitbegleitet hat. Und ja, wenn man das sagen kann, ist ja für einen jungen Trainer eine unfassbar traumhafte Entwicklung und ein unfassbar schlauer Kopf, unfassbar ja, viel Eigenantrieb und in dem Alter, in dem er ist, ja schon unfassbar viel geschafft und er ist dafür auf jeden Fall ein gutes Beispiel, welche Wege dann der Hamburger Fußballverband darüber auch schafft, noch weiter zu fördern.
Quasi für den Hamburger Fußballverband, aber da hast du recht, gerade bei Loic hat mir das sehr imponiert, welche Klarheit er dann auch durch diese Hospitation und durch diese ja, europäischen Inspirationen auch bekommen hat. Und wenn wir jetzt schon zwischen Eimsbüttel und dem Baskenland sind, können wir mal auf jeden Fall einen Blick drauf werfen auf unsere Abschlusskategorie dieser Folge, nämlich Zeit für Reflexion. Und ich würde gern von dir wissen, A, was kann sich der Fußball in Spanien von Deutschland abschauen? Aber wiederum B, auch was kann sich der Fußball in Deutschland von Spanien abschauen?
Also ich glaube,
Das ist immer natürlich eine plakative Frage,
super.
aber
In eine Richtung ist sie klar zu beantworten.
Freunde in Transferleistung hier.
Was sich der spanische Fußball von Deutschland abschauen kann, ist in jedem Fall die Umsetzung der Kinderspielformate und der Sachen im 3 gegen 3, 4 gegen 4, 5 gegen 5, auch vorher 2 gegen 2. Weil als das kommuniziert wurde vor, ich glaube, 2 Jahren, 2, 3 Jahren, habe ich eine Vielzahl von Nachrichten aus Spanien bekommen. So, Tim, was ist das? Was bedeutet das? Wenn ihr das richtig macht, so die Deutschen, die immer alles perfekt organisieren, dann haben wir ja bald gar keine Chance mehr. Und dann tritt vielleicht doch noch der Franz Beckenbauer Satz ein, auf Jahre hinweg unschlagbar. Weil das auf jeden Fall etwas ist, wovor jeder im Ausland und auch in Spanien Angst hat, vor dieser Sache. Weil wenn wir in der Größe unseres Landes schaffen, solche Spielmomente zu generieren und in der Art und Weise Fußball zu spielen und darüber viele Spielerinnen und Spieler auszubilden, dann wird es einen Impact haben, der sensationell gut ist. Und diesen Impact gibt es in Spanien nicht, weil da sehr schnell sehr groß gespielt wird momentan, weil auch da so dieses Thema von gewisser föderaler Struktur, regionaler Struktur nicht immer ganz leicht aufzubrechen ist, in dem, welche Menschen sitzen da, wie empfänglich sind die für Sachen. Wenn das da anders wäre, also man muss ja dazu sagen, oder Spanien profitiert ja auch davon, es klingt jetzt sehr banal, aber dieser Kultur, dass die Tage länger sind, weil das Wetter besser ist, weil viele Möglichkeiten sind zu spielen, Vielzahl von Plätzen. Wenn du 2 Monate Sommerferien hast und die Eltern wahrscheinlich nicht, was machst du? Logischerweise auch nicht. Natürlich haben die auch das Thema PlayStation, aber die haben gleichzeitig auch viele Möglichkeiten dann zu zocken und zu spielen und das wird dann halt genutzt und das ist quasi deren Kinderfußball. Das haben wir vielleicht in der Form momentan nicht ganz so und dafür schaffen wir es jetzt eben auf institutionelle Weise, dass das eingeführt wird. Das heißt, ich glaube schon, dass das etwas wäre, was Spanien sich in jedem Fall abgucken könnte, weil es deren Fußball auch besser machen würde und ich bin davon überzeugt, dass es unseren Fußball besser macht. Wenn wir andersrum sagen, was kann der deutsche Fußball von Spanien lernen, dann muss ich jetzt natürlich aufpassen, nicht zu sehr in der Rolle des Besserwissers dahingehend zu sein, weil sicherlich gibt es viele Sachen, die sehr gut auch schon in Deutschland sind. Ich glaube, was noch nicht ganz so ausgeprägt ist in Deutschland, ist die Auseinandersetzung mit dem Spiel an sich, auch im Sinne von, was ist fußballspezifisch, weg von einengenden Prinzipien oder weg von, ich muss mich jetzt durch mein Wirken als Coach profilieren über die Spieler und die Spieler spielen dann Fußball in einer eher roboterartigen Haltung, weil sie nur das machen, was der Coach gesagt hat, sondern es geht schon darum, eher Handlungsoptionen zu geben. Es geht darum, die Referenzen des Spiels zu verstehen, darin Details zu sehen und in diesen Details besser zu sein. Es geht darum, ein ganzheitliches Verständnis von Fußball zu haben als Spiel. Es geht darum, dann darin zuerst den Spieler zu verstehen und den Spieler vor allem in seinen Potenzialen, also in seinen Möglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten zu sehen, in den Spielräumen, in denen er sich bewegen möchte, zu verstehen, damit es, wie gesagt, ein konnektives, ein verbindendes, ein vernetztes Spiel stattfinden kann. Und ich glaube schon, dass wir dahingehend eine andere Sensibilität entwickeln können und dass der Fokus klar auf dem Spiel liegen darf, weil ich schon glaube, dass wir in vielen Bereichen einen Fokus legen, was Menschenführung betrifft, was Teamentwicklung möglicherweise auch betrifft. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass Fußballtrainer sich viel mit dem Spiel auseinandersetzen und eben den Fußball an sich begreifen und im Detail auch für sich verstehen, um darin dann bestmöglich ihre Spielerinnen und
Ein feines Schlusswort, dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Bin weiterhin begeistert von dem Detailwissen, was du hast, ohne jemals in Spanien Trainer gewesen zu sein. Vielleicht wirst du ja noch, mal schauen. Hast ja auf jeden Fall eine Vorliebe dafür. Aber darf dir an der Stelle danken für die ganzen Eindrücke zum spanischen Fußball, zu den Trainern und, und. Du hast die Folgen beide sehr bereichert. Und in dem Sinne, weil ich glaube, dass die Verbindung zu Tim in dem Moment abgebrochen ist, sage ich, bleib dran. Wir hatten jetzt Ghana, wir haben Spanien und die nächsten Folgen sind auch schon in der Planung. Es geht weiter. Und wenn ihr weiterhin Anregungen habt, dann sagt einfach Bescheid. Bis dann. Ciao, ciao.